Sonntag Judika. Angelika Haberstroh hat es zu Beginn des Gottesdienstes schon gesagt. Das bedeutet rechtschaffen. Und wir haben gerade auch den Psalm 43 gehört, wo diese Aufforderung, Judika, schaffe mir Recht, ganz am Anfang steht. Und daher ist auch der Name des Sonntags entlehnt aus diesem Psalm. Und um Recht und Gerechtigkeit soll es heute auch gehen. Einerseits um unsere Gerechtigkeit, unser Rechtsempfinden, aber natürlich vor allen Dingen auch um Gottes Gerechtigkeit, die ein bisschen anders ist. Das hat Angelika Haberstroh auch schon angedeutet. Der Verfasser des Hebräerbriefes, der hat uns jetzt schon einige Sonntage im neuen Kirchenjahr begleitet. Und ich möchte mal der Predigt vorausschicken, dass heute in der Predigt eine kleine Lehreinheit enthalten sein wird. Ich weiß nicht, wenn Sie den Hebräerbrief schon mal gelesen haben oder eben Teile daraus, dann wird es Ihnen ähnlich gegangen sein, wie es sogar mir als Theologin geht. Der ist ziemlich heftig, sehr schwer theologisch, weil sehr viel aus dem Judentum angesprochen wird und übertragen wird auf Jesus Christus. Da muss man schon ein bisschen Bibelkenntnis haben, um das zu verstehen. Deshalb möchte ich den Predigttext heute auch im Zusammenhang vorlesen. Ich lese es vor aus dem 5. Kapitel des Hebräerbriefes und erst die letzten Verse 7-9 können Sie dann mitlesen. Ich lese die ersten Verse mit vor, weil sie gut in den Zusammenhang einfach passen. Und die sind überschrieben mit Christus, der wahre hohe Priester. Vielleicht können wir so lange nochmal die Folie ausblenden, bis wir bei Vers 7 sind. Danke. Weil wir denn einen großen hohe Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir selbst Hilfe nötig haben. Denn jeder hohe Priester, der von den Menschen genommen wird, der wird eingesetzt für die Menschen zum Dienst vor Gott, damit er Gaben und Opfer darbringe für die Sünden. Er kann mitfühlen mit denen, die unwissend sind und irren, weil er auch selber Schwachheit an sich trägt. Darum muss er, wie für das Volk, so auch für sich selbst, opfern für die Sünden. Und niemand nimmt sich selbst die hohe priesterliche Würde, sondern er wird von Gott berufen, wie auch Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesagt hat, Zitat aus Psalm 2, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und an anderer Stelle spricht er, im Psalm 110, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Und jetzt kommt der Predigttext. Und er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, Gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Der Zusammenhang ist hilfreich und trotzdem geht es uns doch meistens so, dass noch ganz viele Fragen offen bleiben, wenn wir das hören. In unserem Hauskreis und ich nehme an, in anderen Hauskreisen wird das ähnlich sein, wenn wir im Neuen Testament in den Briefen lesen, wie zum Beispiel auch in diesem Brief, dann sitzen manche, die noch nicht so lange im Glauben stehen, da vor den Worten und sagen, ich verstehe überhaupt nichts. Ich habe von dem Judentum nicht so viel Ahnung, ich verstehe nicht diesen Transfer, diese Übertragung auf Jesus Christus, dass er jetzt die Erfüllung des alten Bundes sein soll. Und insofern haben wir erstmal viele Fragen, wenn wir solche Texte lesen. Zum Beispiel könnten die Fragen so lauten, warum ist Jesus der wahre Hohepriester? Und was ist überhaupt die Aufgabe eines Hohepriesters? Und was ist ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks? Wer ist überhaupt Melchisedek? Wenn man so viele Fragen hat, dann können einem noch ganz andere Fragen kommen. Zum Beispiel, Warum ist es manchmal so kompliziert und so unverständlich, in der Bibel zu lesen? Warum scheint die Bibel manchmal tatsächlich ein Buch mit 7 Siegeln zu sein, das den Weg zu Gott eher verbarrikadiert, als dass er ihn öffnet? Und darum möchte ich heute der Predigt eine gute Nachricht vorausschicken. Denn, wie gesagt, in der Predigt gibt es eine kleine Lehreinheit und die wird uns auch ein bisschen herausfordern. Aber eins möchte ich vorweg sagen. An Jesus glauben zu können und mit Jesus, mit Gott, mit dem Heiligen Geist eine Beziehung einzugehen und seiner Fürsorge und Barmherzigkeit vertrauen zu können, dafür müssen wir nicht erst die 7 Siegel öffnen. Wir müssen nicht erst alles verstehen und genug Bibelwissen anhäufen. Um das Ja Gottes zu uns Menschen zu erwidern, reicht es tatsächlich aus, wenn wir selbst einfach Ja sagen. Die Wiedergeburt zu einem neuen Menschen durch Wasser und Geist, die geschieht ohne unser Zutun. Es ist Gnade, die an uns wirkt. Alles, was wir tun müssen, ist wirklich nur uns dafür zu öffnen und zu Gott zu sagen, ich will. Lass es an mir geschehen. Und auch wenn wir das wissen, verwechseln wir das ganz oft. Meine jüngere Tochter, die hat gesagt, bevor sie in die Schule kam, Mama, ich kann noch gar nicht in die Schule kommen, ich kann noch gar nicht lesen und schreiben. Ich habe gesagt, das können Sie sich denken, dafür kommst du ja in die Schule, damit du das dort lernst. Aber manchmal verhalten wir uns als Christen ähnlich. Wir haben das Gefühl, ich kann mich noch gar nicht Christ nennen, ich bin vielleicht noch gar kein richtiger Christ, weil ich noch gar nicht alles verstehe, weil ich noch gar nicht genug Bibelwissen, genug Kenntnis habe. Aber da verwechseln wir sozusagen das Ziel mit dem Beginn, mit der Entwicklung. Wir müssen nicht erst alles verstehen, jede Frage geklärt haben, alle Zusammenhänge verstanden haben, damit wir uns Christen nennen können. Auch Mutter und Vater werden wir, indem wir es sind und nicht, indem wir uns erst alles aneignen. Lassen Sie uns einfach anfangen, den ersten Schritt zu tun. Und der Weg, den wir dann gehen, der wird uns verändern. Der wird uns reifen lassen und zu Christen machen. Unser Wissen wird zunehmen und neue Erkenntnisse werden uns frei machen. Aber lasst uns nicht den Fehler machen, dass wir die Entwicklung mit der Voraussetzung verwechseln. Lasst uns nicht das Ziel zur Bedingung machen. Das Ziel ist, ein reifer und mündiger Christ zu werden. Aber dieses Ziel ist nicht die Bedingung, das ist nicht die Eintrittskarte in das Leben als Christ. Das wollte ich gerne vorwegschicken. Aber jetzt sind wir natürlich heute hier, weil wir eben auf dem Weg sind und weil wir auch etwas dazu lernen wollen und weil wir verstehen wollen, wer dieser Jesus ist. Und der Verfasser des Hebräerbriefes will uns jetzt aus dem Verständnis des Judentums heraus sagen, dass Jesus der wahre Hohepriester ist. Unter uns Christen gibt es keine Hohepriester mehr. Seit der Reformation gilt gerade für uns evangelische Christen das Priestertum aller Gläubigen. Jeder von uns ist sozusagen ein Priester, wenn er von Gott diesen Heiligen Geist, die priesterliche Würde bekommt. Damals unter den Juden war das anders. Gott hat die Nachkommen aus dem Geschlecht Aarons, Aaron der Bruder von Mose, auserwählt. Dazu aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 28, da steht, und das ist Gott, der hier spricht, ruf deinen Bruder Aaron und seine Söhne herbei. Von allen Israeliten habe ich sie ausgewählt, mir als Priester zu dienen. Und von diesen Priestern wurde dann einer als Hohepriester bestimmt, der allein das Recht und die Pflicht hatte, für die Sünden des ganzen Volkes Opfer darzubringen und Vergebung zu erwirken. Und weil dieser Hohepriester natürlich auch ein Mensch war und nicht unfehlbar war, musste er dieses Sühnopfer zuerst für sich selber darbringen, für seine eigene Schuld und dann für die Schuld des ganzen Volkes. Und das geschah im Judentum einmal im Jahr am Tag der Versöhnung, am Yom Kippur, dem höchsten Feiertag der Juden, auch heute noch. Findet meistens im Herbst statt, im September oder Oktober. Und nur an diesem einen Tag im Jahr durfte allein der hohe Priester bis in das Allerheiligste des Tempels hineingehen und das tun, was auch ihm und dem anderen Volk sowieso verboten war sonst, nämlich Opfer darzubringen für sich selbst und für die Schuld des ganzen Volkes. Wir können das heute mit Ostern vergleichen, wo wir ja auch an das einmalige und für alle Menschen geltende Sühnopfer Jesu am Kreuz denken. Mit diesem Opfer am Kreuz hat Jesus uns sozusagen den Zugang zum Allerheiligsten freigemacht, zum Herzen Gottes. Aber weil Jesus ohne Schuld war, hat er das Opfer nicht für sich selber darbringen müssen, sondern sein Dienst als Hohepriester ist unvergleichlich besser als der aller Hohepriester, die es vorher gegeben hat. Und sein Dienst hat deshalb auch die Fähigkeit, sein Opfer hat deshalb die Fähigkeit, die Sünden der ganzen Welt zu tragen und zu sühnen, zu vergeben. Und darum nennt der Verfasser des Hebräerbriefes Jesus den wahren, ewigen Hohepriester. Viele von uns haben das vielleicht alles schon mal gehört, aber jetzt setzt der Autor dieser Tatsache noch einen entscheidenden Hinweis obendrauf. Er sagt in den letzten Versen, dass Jesus der Urheber des ewigen Heils und somit ein Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Melchisedek und was ist so besonders an ihm? Dazu möchte ich Ihnen drei Punkte sagen und ich hoffe, ich kann das so rüberbringen, dass Sie das gut nachvollziehen und verstehen können. Im ersten Buch Mose lesen wir, aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du, Abram, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abram gab ihm den Zehnten von allem. Also erstes Buch Mose, zu dieser Zeit, zur Zeit Abrams, gab es noch keine Hohepriester. Melchisedek hier, der König von Salem, gemeint ist Jerusalem, war oder vereinte in sich nicht nur die königliche Würde, sondern auch die hohepriesterliche Würde, wenn man so will. Und nun drei Fakten über diesen Melchisedek. Erstens, die Bibel sagt uns nicht, wir wissen nicht, wann Melchisedek geboren wurde und wann er starb. Das wird uns von allen anderen berichtet. Stammbäume sind ganz wichtig im Alten Testament, das haben Sie vielleicht auch schon mal festgestellt, wenn Sie in der Bibel gelesen haben, um einfach auch historische Beweise zu liefern. Bei Melchisedek gibt es keine Geburts- oder Sterbedaten. Und das deutet der Autor oder der Verfasser des Hebräerbriefes als einen Hinweis darauf, oder sogar als eine Prophezeiung darauf, dass es sich hier um ein ewiges Priestertum handelt. Also ein Priestertum, das besser und größer ist als das zeitliche Priestertum der jüdischen Priester, was danach entstanden ist. Zweitens, als Melchisedek, als König und Priester gleichzeitig, Abraham nach dessen Sieg, er hat sich dafür seinen Bruder Lot eingesetzt, segnete, erkannte ihm Abraham den zehnten Teil der Beute zu, der ja eigentlich nur Gott zusteht. Und damit, mit dieser Geste, erkannte Abraham die Hoheitsrechte von Melchisedek an, also die Rechte eines Hohepriesters, und hat sich ihm untergeordnet. Weil Abraham für den zeitlichen Bund steht, für den ersten Bund, deutet der Verfasser das nun als Unterordnung des ersten Bundes unter den zweiten, den ewigen Bund. Das wird später auch in Psalm 110 bestätigt, wo Melchisedek als das Urbild dieses ewigen Priestertums gesehen wird. Da wird das dem David erstmal zugesprochen und wir wissen ja, dass aus Davids Stammbaum auch der Messias kommen sollte. Darum überträgt es der Verfasser dann auch auf Jesus Christus. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Das wurde David zugesprochen und weil es David zugesprochen wurde, auch dem Nachkommen Davids, Jesus Christus. Und zu guter Letzt, der dritte Punkt, Melchisedek war entgegen der späteren Praxis kein Nachkomme Aarons, um eben diese priesterliche, hohe priesterliche Würde auszuüben. Und das wertet der Verfasser des Hebräerbriefes auch als einen Hinweis auf Jesus, der durch sein Blut eben nicht nur ein Volk sühnt, nämlich das jüdische Volk oder die Nachkommen Abrahams, sondern die Sünden der ganzen Welt, die Sünden der Heiden. Soweit zu Melchisedek, diese drei Punkte. Der Name Melchisedek heißt übersetzt König der Gerechtigkeit und auch das ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Dieser Titel wird sozusagen auf Jesus übertragen, den König der Gerechtigkeit, den wahren Hohepriester in Ewigkeit. Melchisedek gilt also als Vorbild, als Wegbereiter für den einen wahren Hohepriester und ewigen König der Gerechtigkeit, Jesus. Gerechtigkeit. Damit sind wir beim Thema dieses Sonntags angelangt. Darum geht es dem Verfasser des Hebräerbriefes. Wenn ich immer sage, dem Verfasser, dann deshalb, weil die Theologen sich nicht ganz einig sind, wer den Brief geschrieben hat. In der Bibel steht, es war Paulus. Viele nehmen an, es war ein Schüler des Paulus. Dieser Verfasser will also hinweisen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er will den Lesern des Briefes deutlich machen, hier ist derjenige, der dir Recht schaffen kann, der deine Schuld sühnen kann. Hier ist derjenige, der dein Leid versteht und dein erlebtes Unrecht und der deine Sache zu einem guten Ende führt. Heutzutage ist es oft so, dass wir Laien uns selber genug Wissen aneignen müssen, oder wir meinen zumindest, wir müssten das tun, dass wir ja Profis nicht so ausgeliefert sind. Manchmal hat man das Gefühl, es geht nur noch um Geld, bei Ärzten, bei Anwälten, bei Versicherern, und das Vertrauen schwindet immer mehr, dass man sich einfach auf die Meinung des Profis verlassen kann. Und dann fängt man an, sich vorher genügend eigenes Wissen anzueignen, damit man eigentlich selber schon weiß, welche Behandlung man braucht und worauf man ein Recht hat. Und manchmal geht uns das vielleicht auch in Verbindung mit Jesus Christus so, dass wir, wenn wir zu ihm um Hilfe schreien, eigentlich schon wissen, wie die Hilfe aussehen müsste, die wir brauchen. Dass, wenn wir sagen, verschaffe mir Recht, dass wir eigentlich schon wissen, welches Recht uns zusteht. Und das Schöne ist, dass Jesus uns anhört und uns willkommen heißt, mit genau diesem Gefühl, mit unserem Unrechtsempfinden. Jesus versteht uns. Er setzt sich auch für uns ein und er bringt die Sache zum guten Ende, die uns so belastet und niederdrückt. Aber so manches Mal, wenn wir uns Jesus hingeben und ihm unsere Probleme ausliefern, dann kommen wir an den Punkt, wo wir erstaunt sind und manchmal vielleicht auch gedemütigt, weil wir merken, dass Jesus als König der Gerechtigkeit eine ganz andere Gerechtigkeit vertritt als wir selbst. Nämlich eine göttliche. Jesus hat nämlich, und ich setze das jetzt mal in Klammern, leider auch meine Feinde im Blick. Diejenigen, die mir meiner Meinung nach Unrecht getan haben. Er versteht nicht nur mich, sondern er versteht auch sie. Und er liebt nicht nur mich, sondern er liebt auch sie. Vielleicht schreie nicht nur ich zu ihm um Hilfe und Gerechtigkeit, vielleicht auch sie. Jesu Gerechtigkeit, Gottes Gerechtigkeit ist höher als unsere Gerechtigkeit, als unser menschliches Abwägen und Urteilen. Gottes Gerechtigkeit führt mich immer ans Kreuz. Warum? Weil Gottes Gerechtigkeit auf Versöhnung basiert und nicht auf Verdiensten, nicht auf einem Strafgesetzbuch, wo man genau gucken kann, aha, der hat das gemacht, dann steht mir das zu. So funktioniert Gottes Gerechtigkeit nicht. Gottes Gerechtigkeit basiert auf Gnade und Versöhnung. Die Waage des Rechts, die durch die Ungerechtigkeit ins Ungleichgewicht gekommen ist, die kommt nicht wieder ins Gleichgewicht, indem uns Recht widerfährt, sondern indem Gottes Gnade wirksam wird. An uns und unseren Gegnern. Gottes Gerechtigkeit basiert nicht auf Gesetzen oder auf einem Strafgesetzbuch, sondern auf Gnade. Und wenn wir genau darüber nachdenken, dann ist diese Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz erworben hat, die einzig wahre und wirklich ewig geltende Gerechtigkeit, weil nur diese Gerechtigkeit wirklich etwas Neues schafft. Die menschliche Gerechtigkeit stellt alte Verhältnisse wieder her. Es ist tatsächlich eine Wiederherstellung alter Verhältnisse. Aber bei Gottes Gerechtigkeit beginnt etwas Neues. Es wird eine neue Welt geschaffen. Nämlich Versöhnung zwischen Feinden. Das schafft unsere menschliche Gerechtigkeit gar nicht. Jesus hat in seiner Bergpredigt gesagt, euch wurde gesagt, Aug um Auge, Zahn um Zahn. So hätten wir es oft gerne. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen und segnet sie. Die Gerechtigkeit des neuen Bundes, die Gerechtigkeit, die Jesus am Kreuz durch sein Blut erworben hat, die ist mehr wert und die bleibt ewig im Gegensatz zu der Gerechtigkeit des alten Bundes, die zeitlich und begrenzt und auch menschlich war. Und die Gerechtigkeit, die Jesus uns vorgelebt hat, die wird zum Beispiel deutlich in den Worten, wo die Ehebrecherin kommt und die Pharisäer sie anklagen und auch Gerechtigkeit wollen nach dem alten Bund. Und Jesus sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein, der sorge für den Ausgleich, für Gerechtigkeit. Und was passiert? Im Grunde genommen stellt Jesus alle Beteiligten, die Angeklagte und die Ankläger, auf eine Ebene. Er macht ihnen allen bewusst, dass sie alle der Gnade bedürfen, dass keiner von sich heraus unschuldig oder frei ist. Oder an anderer Stelle, nämlich als er schon am Kreuz hängt. Jesus ruft nicht, Gott, verschaffe mir Recht, so wie der Psalmbeter aus Psalm 43, obwohl Jesus das Recht dazu gehabt hätte, denn ihm wurde das größte Unrecht angetan mit der Kreuzigung. Jesus ruft nicht, verschaffe mir Recht, Gott, sondern er ruft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gerechtigkeit aufgrund von Gnade. Gerechtigkeit aufgrund von Versöhnung. Das ist für uns eine Nummer zu groß. Diese Gerechtigkeit können wir nie im Leben selber erfüllen. Wenn wir Unrecht leiden, wenn wir verletzt sind, dann sind wir bekümmert und verzweifelt und wir wünschen uns, dass sich jemand für uns einsetzt, dass uns jemand liebt, dass uns jemand sagt, du hast Recht, dir ist Unrecht widerfahren, dass jemand kommt, der unsere Wunden verbindet und uns tröstet. Und wisst ihr, Gott versteht das. Und Gott sagt, ja, ich stehe an deiner Seite, ich streite für dich und ich trete für dich ein. Und das ist das, was Jesus für uns tut. Er ist dein persönlicher Hohepriester, der für dich die Versöhnung erwirkt. Und er ist dein König der Gerechtigkeit. Aber es bleibt nicht dabei. Jesus geht einen Schritt weiter. Er möchte mit dir einen Schritt weitergehen. Er möchte nämlich, dass du mit ihm an den Punkt kommst, wo du dein Recht, deinen Anspruch auf dein eigenes Rechtsempfinden abgibst, so wie er es abgegeben hat am Kreuz. Wo du bereit bist, nicht mehr dir dienen zu lassen, dass dein Recht geschieht, sondern wo du bereit bist, es wie Jesus zu tun, nämlich anderen zu dienen und im besten Falle deinen Feinden zu dienen. Wenn du Jesus gehorsam wirst, so wie er Gott gehorsam war. Wisst ihr, das ist, ich glaube, das Schwierigste im Leben als Christ, an diesen Punkt zu kommen und sich wirklich so auszuliefern. Das zeigt unser größtes Vertrauen zu Jesus und zu Gott. Aber ich weiß selbst, wie schwer das ist. Und Jesus weiß das auch. Aber erst dann werden wir wirklich eins, auch mit dem Leiden Jesu Christi. Wenn wir unseren eigenen Rechtsanspruch an ihn abgeben, nicht einfach so, sondern im Vertrauen darauf, dass Gottes Gnade wirklich genügt, dass Gottes Gnade die ins Ungleichgewicht gebrachte Waage wieder in Ausgleich bringt. Das ist der reife und mündige Christ, der gehorsam ist, das heißt, der sich dem Willen Gottes gerne unterordnet, weil er daran glaubt, dass Gottes Gerechtigkeit die einzig wahre und ewig gültige Gerechtigkeit ist. Und wisst ihr, es ist nicht schlimm, wenn du noch nicht dort bist. Ich bin auch noch nicht dort. Paulus hat gesagt, ich sage nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, aber ich laufe so, dass ich den Siegespreis erlange. Und da möchte ich mich mit Paulus auf den Weg machen und sagen, ja, Paulus, ich will auch dahin. Ich will auch diesen Siegespreis erlangen. Ich möchte eins werden mit dem Leiden und Sterben Jesu Christi. Ich möchte bereit sein, meinen Rechtsanspruch loszulassen im Vertrauen darauf, dass Gottes Gnade für mich und für meine Feinde genügt. Aber manchmal und nur allzu oft möchte ich aufgeben auf dem Weg, weil ich denke, ich kann das nicht. Es ist zu hart, es ist zu anstrengend, es ist zu unbequem. Aber gerade in diesen schwächsten Momenten in unserem Lauf, in unserem Dauerlauf als Christen, dürfen wir uns darauf besinnen, dass eigentlich nur eins Not tut, um weiterzumachen, nämlich Jesu Gnade, Gottes Gnade wirken zu lassen, uns zu öffnen und zu sagen, Mach du, was ich nicht machen kann. Vollbringe du das Werk, das ich selbst nicht vollbringen kann. Schenk mir Vertrauen für den nächsten Schritt. Hilf mir, mich ganz in Jesu Leiden und in sein Kreuz zu versenken, um mein eigenes Kreuz auf mich zu nehmen. Ich könnte jetzt wie ein amerikanischer Politiker sagen, yes, we can. Oder ich könnte wie eine deutsche Politikerin sagen, wir schaffen das. Aber ich nehme die Bibel zur Hand und sage, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen.